SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unsere Frage heute, auch an Sie, lautet: Was tun, wenn die Arbeit zu viel wird? In unserem Feature heute Nachmittag ging es um die Arbeitsbelastung in Japan, wo bis zu 80 Überstunden im Monat legal sind und es immer wieder zu Fällen von Karoshi kommt, Tod durch Überarbeitung. Wie ist die Situation in Deutschland? Hat auch hier die Arbeitsbelastung zugenommen? Wie erleben Sie das an Ihrem Arbeitsplatz? Gibt es da auch Verdichtung oder Intensivierung, mehr Stress oder Druck als früher? Und haben Sie versucht, dagegen anzugehen? Welche Erfahrungen haben Sie dabei vielleicht gemacht? Rufen Sie an. Die Nummer ist 07221 2000. 07221 2000. Unser Studiogast ist die Arbeitssoziologin Dr. Lena Hünefeld von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Ihr können Sie von Ihren Erfahrungen berichten und auch Fragen stellen. Hallo nach Dortmund, Frau Hünefeld.
Ja, hallo.
Wir werden das noch im Einzelnen ansprechen und definieren, wie das mit der Intensivierung so ist. Aber mal ganz allgemein einleitend gefragt, arbeiten wir heute unter besonders belastenden oder immer belastenderen Umständen?
Oh, das ist direkt zu Anfang gar keine so einfache Frage, weil man muss ganz klar sagen, wenn wir den Vergleich immer haben zwischen unserer heutigen Arbeitswelt und wie sie vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren ausgesehen hat, dass sie anders ist. Man kann nicht durchweg sagen, dass sie belastender ist, aber sie ist komplexer geworden und es gibt definitiv Berufe oder auch Tätigkeiten, in denen wir sehen, dass sie intensiver geworden sind und die würden wir auch als belastender bezeichnen.
Wen das besonders betrifft und was man dann tun kann und wie die Zukunftsaussichten sind, über all dies wollen wir mit Ihnen, den Hörern und Hörerinnen, reden. Rufen Sie an. Die Nummer von SWR 2 Tandem ist 07221 2000. Frau Hünefeld, die alten oder klassischen Arbeitszeitstrukturen waren so 5-Tage-Woche, 38,5 Stunden, irgendwie so zwischen 6 und 18 Uhr. Waren das gute alte Zeiten?
Also in Teilen vielleicht. Ich glaube, man kann es nicht ganz so pauschal ausdrücken. Yeah. Einerseits ist es so, dass natürlich, sagen wir mal, feste Arbeitszeitregime, die klare Grenzen haben, zu Beginn und am Ende, auch davor schützen, zu lange zu arbeiten und eben halt auch vor einer gewissen Belastung schützen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sind solche Arbeitszeitregime gehen auch mit weniger Flexibilität einher, was sich ja viele Erwerbstätige auch heutzutage wünschen. Von daher muss man immer genau abwägen, in welcher Situation eigentlich so eine bestimmte Arbeitszeit, die man hat, wie passend das ist, wie gut man damit umgehen kann auch. Aber es ist ganz klar so, dass wir halt auch sehen, dass gewisse Strukturen, die man hat bei der Arbeitszeit, einfach auch davor schützen, belastend zu arbeiten oder eine gewisse Intensivierung zu empfinden.
Dieses Stichwort Arbeitsintensivierung, das ist, glaube ich, ein Spezialgebiet von Ihnen. Vielleicht definieren wir das kurz. Was bedeutet Arbeitsintensivierung?
Ja, das bedeutet, dass Erwerbstätige das Gefühl haben, dass sie immer mehr in weniger Zeit leisten müssen, dass sie verschiedene Aufgaben parallel machen müssen. Das Gefühl insgesamt, dass die Produktivitätsanforderungen immer weiter steigen an sie. Das sind so typische Merkmale für Arbeitsintensivierung.
Es gibt Erwerbstätigenbefragungen aus den Jahren 2006, 2012 und 2018 von Ihnen, wonach Termin- und Leistungsdruck oder so sehr schnelles Arbeiten müssen zurückgegangen sind. Also das ist nicht schlimmer geworden und trotzdem fühlen sich ArbeitnehmerInnen immer stärker belastet. Wie erklärt sich denn dieser scheinbare Widerspruch?
Ja, also auf der einen Seite muss man sagen, dass halt Arbeitsintensität noch von viel mehreren Faktoren abhängig ist. Also es können zum Beispiel Störungen, Unterbrechungen bei der Arbeit sein, Multitasking. Und da sehen wir, dass diese Faktoren konstant auf einem hohen Niveau sind. Man muss sagen, diese Zahlen, die wir da präsentieren, sind halt im Querschnitt für alle Erwerbstätigen. Wenn man jetzt auf die Berufe guckt, spezifischer, können wir sehen, dass zum Beispiel in der Gastronomie oder auch in Pflege- und Gesundheitsberufe Termin- und Leistungsdruck und schnelles Arbeiten zugenommen hat, beziehungsweise sehen wir da diesen Rückgang nicht. Das zeigt uns halt eben auch, dass von Arbeitsintensivierung bestimmte Berufe auch besonders betroffen sind.
An welche denken Sie denn zuerst?
Ja, das ist schon so, die ich gerade genannt habe. Also Pflege ist halt ein großes Thema. Das taucht natürlich auch immer wieder auf, aufgrund auch des Fachkräftemangels, dass da man natürlich auch sehen kann, wir haben wenig Personal, die viele Menschen zu betreuen haben. Es ist halt auch an sich natürlich auch ein intensiver Beruf im Kontakt mit anderen Menschen. Und wie gesagt, auch in der Gastronomie sehen wir halt ganz klar, da die Anforderungen, schnell zu arbeiten, auf Kundenwünsche einzugehen, zugenommen hat.
Und dieses mehr gleichzeitig arbeiten, betrifft das dann eher, ich sag mal, Bürojobs?
Ja, also genau, das ist genau wie Sie sagen, also man kann sich da klassisch wirklich die Bürojobs vorstellen, das kann im IT-Bereich sein, das können aber auch Dienstleistungen, die vom Büro aus koordiniert werden, sein, unter die das fällt.
Bei Ihrer erwerbstätigen Befragung im letzten Jahr klagten viele Arbeitnehmer über allgemeine Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung, bei den Frauen mehr als die Hälfte. Was lesen Sie aus so einer Zahl?
Ja, das ist schon bedenklich natürlich. Also wenn jeder zweite Erwerbstätige darüber klagt, das ist für uns halt auch, wo wir sagen, da müssen wir genauer hingucken. Was sind eigentlich die Faktoren, die dazu führen und wo besteht halt eben auch Handlungsbedarf dann, um die Erwerbstätigen zu schützen und auch sie zu unterstützen?
Und Rückenschmerzen sind auch weit verbreitet. Sowas steht dann da. Wer nimmt denn so einen Befund eigentlich zur Kenntnis oder hat das irgendwelche Konsequenzen?
Also es ist schon so, dass wir feststellen, dass diese Zahlen, die wir präsentieren, schon auch in der breiten Öffentlichkeit, aber auch von Arbeitsschutzakteuren zur Kenntnis genommen werden. Und es ist halt einerseits so, dass zum Beispiel Gewerkschaften oder betriebliche Akteure diese Zahlen auch nutzen zur Argumentation, ihren Arbeitgebern gegenüber zu sagen, da gibt es ein Problem. Das können wir auch quantitativ nachweisen, weil es ist ja auch immer so, dass dafür Belege gefordert werden, zu sagen, wo gibt es denn eigentlich Probleme? Und da sind natürlich unsere Befragungen und die Daten, die wir präsentieren, sehr nützlich zu sagen, es ist ein Problem. Und an der Stelle sieht man zum Beispiel auch nochmal ganz klar, dadurch, dass psychische Anforderungen bei der Arbeit gestiegen sind, heißt es nicht automatisch, dass körperliche Arbeitsbedingungen zurückgegangen sind und eben halt auch Beschwerden, die halt auch mit körperlichen Arbeitsbedingungen assoziiert sind.
Mhm. Vor allem durch die Digitalisierung verändert sich viel an Arbeitsplätzen, an vielen verschiedenen Arbeitsplätzen wahrscheinlich, ob das neue Computerprogramme oder Maschinen sind oder Umstrukturierungen, die damit verbunden sind. Das heißt, wir leben in einer Zeit des Wandels. Bedeutet der auch eine Belastung?
Definitiv. Also Veränderungen sind immer Belastungen und da ist natürlich auch immer die Frage, wie die begleitet werden. Wenn wir uns vorstellen, dass halt eben neue Technologien eingeführt werden, ist es so, dass der Arbeitgeber von vornherein darüber kommuniziert, seine Mitarbeiter auch in diesen schult, sodass sie damit umgehen können. Das kann natürlich Belastungen nehmen. Aber es ist halt erstmal immer so, wenn sich etwas verändert, zieht das natürlich Aufmerksamkeit auf sich und mit der muss man halt eben auch umgehen, ganz klar.
Dann berichten auch viele Arbeitnehmer auch unterschiedlicher Bildung und unterschiedlicher Bereiche, dass Stress und Arbeitsdruck und auch fachliche Anforderungen zugenommen hätten. Wo kommt das her?
Ja, es ist schon so, dass man sagen muss, dass die Arbeitswelt an sich komplexer geworden ist. Also wir sind ganz klar in einer Leistungsgesellschaft, wo es auch immer darum geht, innovativ zu handeln, auch immer etwas Neues zu entwickeln. Das ist auch in dem Bereich, wenn wir an Dienstleistungen denken, Kundenwünsche werden individueller, komplexer. Daher kommt das natürlich auch.
Heißt das dann insgesamt, also man hat ja viel von den Verbesserungen für gerade einfache Arbeiten gesprochen, so in den letzten 100 Jahren durch die Gewerkschaften, durch die Tarifpartnerschaft, schienen die Arbeitsbedingungen konstant besser zu werden. Geht's denn jetzt wieder bergab?
Das auf der einen Seite vielleicht schon, also durch bestimmte psychische Anforderungen, die gestellt werden. Das ist eine neue Herausforderung. Das ist halt auch eben ein Bereich, wo man merkt, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz da noch Nachholbedarf hat, danach zu steuern. Aber man muss da auch ganz klar trennen, was der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die körperlichen Arbeitsbedingungen und Umgebungsbedingungen gemacht hat. Da auf der Seite haben sich definitiv die Arbeitsbedingungen verbessert und das tun sie da auch weiter. Und bei den psychischen Arbeitsbedingungen ist es wirklich so, dass der Arbeitsschutz sich natürlich auch mit den Anforderungen entwickeln muss. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade, dass halt da noch Anpassungsprozesse auch notwendig sind.
Woran denken Sie da jetzt spontan, wenn Sie sagen, Anpassungsprozesse sind notwendig?
Also es ist in Deutschland ja so, dass eine Gefährdungsbeurteilung in jedem Betrieb durchgeführt werden muss. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, dass man sowas wie Arbeitsintensivierung ganz klar darin mit aufnimmt. Dass es ein Thema ist, dass man da spezifisch bei den psychischen Anforderungen bei der Arbeit hinguckt. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass Führungskräfte einfach das auf dem Schirm haben, dass das neue Anforderungen sind, mit ihren Mitarbeitern ins Gespräch gehen. Und nicht zuletzt ist natürlich auch, dass wir einen öffentlichen Diskurs, so wie wir das jetzt ja auch gerade tun, über das Thema führen und darauf aufmerksam machen, dass es halt eben eine Herausforderung ist und halt eben auch eine Belastung.
In unserer Sendung SWR 2 Leben heute Nachmittag ging es um Menschen in Japan, die jeden Tag bis spät nachts arbeiten müssen, die jeden Monat Dutzende Überstunden machen und die dann jung an Herzversagen sterben oder sich das Leben nehmen. Das heißt dann Karoshi, Tod durch zu viel Arbeit. Sehen Sie so Fälle von Ausbeutung und auch Selbstausbeutung auch bei uns, Frau Hünefeld?
In Teilen, also wenn man auf bestimmte Berufe oder Tätigkeiten guckt, sieht man das. Ich würde sagen, dass natürlich das Phänomen von Karoshi, was wir in Japan haben, ein sehr extremes ist und eben halt auch was Spezifisches, was zu Teilen natürlich auch mit der Kultur und der Arbeitskultur in Japan zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz sehen wir das auch bei uns, dass wenn wir zum Beispiel den Bereich Logistik nehmen, der sich natürlich auch stark verändert hat über die Zeit. Zum Beispiel durch Online-Bestellungen wird immer mehr gefordert. Die Arbeit wird da intensiver. Da sehen wir natürlich auch, dass es da zur Verausgabung kommt. Und was wir insgesamt auch sehen, dass natürlich auch Menschen, Erwerbstätige versuchen, sich auch immer weiter selbst zu optimieren, also auch diesem Leistungsanspruch immer weiter nachzukommen, dass es durchaus auch so ist, dass dann nach den betrieblichen Arbeitszeiten zu Hause noch weiter gearbeitet wird, das ist schon zu erkennen, auch in Deutschland.
Sind das dann eher die gehobenen Berufe sozusagen?
Das ist ganz unterschiedlich, also bei Logistik ist es ja durchaus genau in dem Bereich, aber wir sehen das auch natürlich bei wissensintensiven Berufen, bei spezifischen Dienstleistungen. Also wenn wir zum Beispiel auch in dem Bereich der Solo-Selbstständigkeit gucken, wo wir Personen haben, die ja meistens auch eben ihre Arbeit zu Hause ausführen, wo es auch gar keine Grenzen mehr gibt, sondern wo es halt sozusagen keine betrieblichen Grenzen mehr gibt und wo sich ganz viel nach Kundenwünschen richtet, das ist halt danach vor allen Dingen sich bestimmt, wie viel gearbeitet wird und eben nicht nach der eigenen Person.
In dieser Sendung heute Nachmittag, die man übrigens noch nachhören kann auf swr2.de/tandem, da hatte das Schlusswort ein Rechtsanwalt, der Karoshi-Opfer vertritt und der sagt da, Arbeitnehmer sind kein Humankapital, es sind Menschen. Muss man da Arbeitgeber in Deutschland auch darauf hinweisen?
Zu Teilen muss man bestimmt manche Arbeitgeber darauf hinweisen. Das ist aber nicht nur, wo man sagen muss, schwarz-weiß denken. Es gibt natürlich auch ganz viele Grauabstufungen dazwischen und es gibt auch positive Beispiele. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, dass es natürlich Arbeitgeber gibt, die sich sehr wohl für ihre Arbeitnehmer einsetzen und auch diese unterstützen und ansprechbar sind. Also ich halte das an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, dass es halt nicht nur so ist, dass wir die ignoranten Arbeitgeber haben, sondern dass man halt das an dieser Stelle differenziert betrachten muss.
Natürlich, gilt auch für unseren Aufruf an die Hörer. Sie können natürlich gerne auch von guten und vorbildlichen Erfahrungen berichten unter 07221-2000, wenn Sie mögen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Frau Hünefeld, dass die Arbeitgeber dann gefordert sind, wenn es darum geht, gerade im Wandel die Arbeitnehmer mitzunehmen. Wie ist da die Kultur bei uns?
Die Kultur ist, würde ich sagen, dass sie noch ausbaufähig ist, was das angeht, die Arbeitnehmer mitzunehmen in Veränderungsprozessen. Wir sehen halt immer wieder, vor allen Dingen, wenn wir direkt in den betrieblichen Kontext gucken, Restrukturierungen finden permanent statt. Es muss Personal abgebaut werden. Auf der einen Seite Bereiche werden neu strukturiert und man sieht immer wieder, dass Arbeitgeber manchmal auch glauben, dass sie die Arbeitnehmer mitnehmen. Und wir haben in verschiedenen Bereichen Interviews mit den Arbeitnehmern geführt und festgestellt, dass das gar nicht so ist. Also, dass sie häufig gar nicht informiert gewesen sind darüber, was eigentlich abläuft. Also, dass die Kommunikation von vornherein gefehlt hat und auch so ein bisschen, dass ein Transportieren der Vision, die ein Arbeitgeber hat bei diesen Veränderungen, an seine Mitarbeiter weitergibt. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt, ob Personen auch besser einfach mit Veränderungen und Restrukturierungsprozessen zurechtkommen.
Wenn man dann überlastet oder überfordert oder zumindest gefordert und belastet ist, dann ist es, so kam das in dieser Sendung heute Nachmittag raus, in Japan zumindest ein absolutes Tabu, das zuzugeben, weil da auch von der Kultur her mehr Einsatz fürs Gemeinwohl und für die Firma selbstverständlich erwartet wird als bei uns. Aber so ganz leicht gibt man das bei uns auch nicht zu, würde ich denken. Kann man von einem Tabu sprechen?
Ich würde sagen, dass das in Teilen so ist. Man könnte auch sagen, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Phänomen, dass Burnout zum guten Ton gehört. Also wer sozusagen, wer das nicht gehabt hat, der hat nicht genügend geleistet. Das könnte man jetzt mal so ein bisschen provokativ äußern. Aber natürlich ist es immer so, also wenn es um dieses Empfinden geht, ich kann ein gewisses Soll, was ich erfüllen soll, kann ich nicht erfüllen. Oder wenn es tatsächlich in dem Bereich geht, dass man schon merkt, dass man Beschwerden hat oder bis hin tatsächlich zu einer psychischen Erkrankung, ist das natürlich auch in Deutschland immer noch zu Teilen ein Tabuthema.
Wenn dann jemand tatsächlich Beschwerden kriegt, psychisch oder physisch, und durch Krankheit ausfällt, das kostet ja auch die Volkswirtschaft eine Menge Geld. Und bei diesen häufigsten Ursachen nach den Untersuchungen, so Muskel- und Skelettkrankheiten und psychische Erkrankungen, könnte man mit Prävention ja viel erreichen. Gibt es da ein Bewusstsein dafür? Passiert das?
Zu Teilen gibt es definitiv ein Bewusstsein und es ist auch immer so, dass wir versuchen, dieses Bewusstsein zu schärfen mit unserer Arbeit und darauf aufmerksam zu machen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Faktor, den auch zu benennen, dass es natürlich auch Kosten verursacht und die Arbeitgeber im Endeffekt ja auch was davon haben, wenn sie ihre Arbeitnehmer unterstützen und wenn sie was für die tun.
Im Mai hat gerade der Europäische Gerichtshof verfügt, dass die Arbeitgeber die tägliche Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter genau messen und protokollieren müssen, weil sonst unklar bleibt, ob die Richtlinien eingehalten werden und die Arbeitnehmer ihre Rechte sonst ja auch gar nicht durchsetzen können und vertreten können, wenn sie keine Zahlen haben. Das war ziemlich umstritten. Wie sinnvoll oder wie wichtig ist diese Kontrolle aus Ihrer Sicht?
Also da habe ich eine klare Haltung zu. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, Arbeitszeiterfassung. Grundsätzlich ist es ja eh so, dass eigentlich Arbeitszeiten, die über 8 Stunden hinausgehen, in Deutschland eh vorher schon erfasst werden mussten. Und diese Ausweitung wird auf jeden Fall positive Effekte haben. Weil das, was wir immer wieder sehen, ist halt gerade Arbeitszeiten, die nicht erfasst werden. Diese Personen haben auch wesentlich mehr Überstunden. Und auch Überstunden können wiederum halt eben zu negativen gesundheitlichen Effekten, zu Erschöpfungszuständen führen. Von daher ist die Arbeitszeitfassung wirklich, kann man nur unterstützen.
Welche Berufe sind denn besonders von notorischer Arbeitszeitüberschreitung betroffen? Also die Ärztevertretung Marburger Bund, die hat zum Beispiel dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs begrüßt.
Genau, also das ist halt ein Bereich, den man ganz klar sagen muss, der halt wirklich im medizinischen, im Pflegebereich sind, wo man halt eben starke Überstunden einfach feststellen kann. Es gibt aber auch Bereiche, also um auch nochmal auf die hinzuweisen, wo es natürlich bislang irgendwie weniger Arbeitszeiterfassung gibt, wo es auch ein bisschen schwieriger ist, zum Beispiel im Bereich Erziehung und Unterricht, aber auch da gibt es halt eben, also ist Überstunden durchaus ein Problem oder eben halt auch die Abgrenzung zur offiziellen Arbeitszeit.
Gerade vorhin in den Nachrichten hörte ich noch, mehr als 2,1 Milliarden Überstunden haben Arbeitnehmer in Deutschland geleistet. Ich glaube, im Jahr 2017 ist das nicht zuletzt im Gastgewerbe, wo dann die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten auch sagt, das kann man nicht mehr hinnehmen. Und umgekehrt möchte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband eigentlich, dass das noch flexibilisiert und liberalisiert wird. Ist das ein anhaltender Streit und gucken Sie da auch drauf?
Ja, also das ist eine Diskussion, die wir halt auch immer wieder sehen zwischen den beiden Akteuren. Und also ganz klar ist es halt so, dass man das nicht weiter liberalisieren sollte. Es ist halt eben auch eine Schutzfunktion für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerinnen. Von daher ist es an dieser Stelle ganz klar, dass darauf, wo die Gewerkschaft an dieser Stelle darauf hinweist und sagt, dass es nicht ausgeweitet werden soll, das ist halt eine Position, die wir da unterstützen.
Und um nochmal kurz auf dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof und diese Verpflichtung zur Arbeitszeitmessung zurückzukommen. Da waren die Gegner ja, außer dass sie sagten, das ist zu bürokratisch alles, auch der Meinung, oder es gab auch das Argument, dass diese Flexibilisierung, die es auch im Interesse der Arbeitnehmer gegeben hat in den letzten Jahren, dass die quasi jetzt wieder eingeschränkt werden müsse. Ist das so?
Das würde ich verneinen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Es ist trotzdem eine Arbeitszeiterfassung möglich, auch wenn wir darüber nachdenken, dass Erwerbstätige häufiger im Homeoffice, Telearbeit, mobiles Arbeiten, auch da gibt es Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu erfassen. Und deswegen ist das halt eigentlich in dem Fall ein Argument, was man da ganz klar widerlegen kann. Also da ist sozusagen die technische Entwicklung auch wieder sehr hilfreich zu sagen. Natürlich ist es möglich, durch Smartphone-Apps auch bei mobilen Arbeiten die Zeiterfassung zu gewährleisten.
Frau Hünefeld, wenn ich das Gefühl habe, mir wird an meinem Arbeitsplatz mehr abverlangt als früher und vielleicht auch mehr als gut für mich ist, was kann ich tun?
Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Ich denke, als erstes ist es immer wichtig, mit seiner Führungskraft zu reden, das Thema anzusprechen und auch darüber zu kommunizieren, dass es halt eben zu viel ist. Ein Argument ist dabei natürlich immer, man muss auch ein gutes und offenes Verhältnis wahrscheinlich zu seiner Führungskraft haben, damit das eben funktioniert. Man kann aber auch eben den Betriebs- und Personalrat mit einbeziehen und sich dort Unterstützung holen, was das Thema angeht. Und man muss sagen, es gibt dabei halt verschiedene Eskalationsstufen sozusagen, ne? Also es kann natürlich schon tatsächlich helfen, dass man einfach mit der Führungskraft redet und es dann eine Neugestaltung einfach gibt oder einen anderen Zuschnitt, der auch realistischer daran ist, was man halt eben in der Arbeitszeit schaffen kann. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Fälle, wo diese Kommunikation auch einfach nicht funktioniert. Und eine weitere Möglichkeit ist dann eben auch eine Überlastungsanzeige beim Betriebsarzt einzugeben, so dass man halt eben auch eine Dokumentation darüber hat, dass es diese Überlastung gibt. Und man muss sagen, natürlich in dem Fall, wenn all diese Gespräche und Kommunikationswege nicht funktionieren, ist es natürlich auch immer ein Aspekt, darüber nachzudenken, ob man nicht den Arbeitgeber die Tätigkeit wechselt.
Kann man das dann immer genau festmachen, wo die Grenze ist zwischen viel Arbeit und zu viel Arbeit?
Oh, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Wann fühle ich mich belastet? Das ist ja nicht rein objektiv messbar. Also man muss auch dazu sagen, dass wir eigentlich in der Forschung noch gar nicht so weit sind. Daran arbeiten wir oder darüber diskutieren wir, zu sagen, können wir ein objektives Maß entwickeln, um zu sagen, ab da beginnt hohe Arbeitsintensität oder nicht. Und da gibt es auch einen breiten Diskurs, der auch zum Teil in die Richtung geht und sagt, dass dieser subjektive Aspekt, wie eine Person das wahrnimmt, das ist der wichtigste Aspekt eigentlich dabei. Deswegen gibt es natürlich, also würde ich auch an der Stelle sagen, ist die subjektive Wahrnehmung von den Personen selber das Bedeutsame dabei, ob etwas zu viel ist oder nicht. Weil wir nämlich genau auch an der Stelle feststellen, da wo hohe Arbeitsintensität vorliegt und die Personen das als belastend empfinden, da sehen wir halt eben auch, dass Stress entsteht und dass gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen können.
Ein Begriff, der mir noch aufgefallen ist oder untergekommen ist, ist der systematischen Überlastung. Das scheint ein neuer Faktor zu sein durch überhöhte Zielvorgaben, die aus der Theorie kommen und das praktisch Machbare ignorieren. Ja. Wo beobachtet man das zum Beispiel?
Ja, also das ist tatsächlich auch eher in dem Bereich von Wirtschaftsunternehmen, muss man natürlich sagen, also die global, international operieren, die natürlich auch einen starken Druck haben, dass es da in diese Richtung geht tatsächlich. Also wo man sich manchmal fragt, geht es um Perfektionismus, geht es um Pragmatismus, wie ist da der genaue Zuschnitt und dass man da einfach auch immer wieder feststellt. Und das kann auch tatsächlich in unterschiedlichen Branchen sein. Also es hat wirklich auch was ein Stück weit mit diesem Faktor zu tun, dass halt hoher Konkurrenzdruck einfach herrscht zwischen Unternehmen und man sich behaupten muss. Und da es dann immer darum geht, dass man eigentlich die Zielvorgaben immer noch weiter nach oben setzt. Also auch da stellt man fest, also wenn man irgendwie mal geschafft hat, zu sagen, die 102% zu erreichen, dann wird dann im nächsten Jahr gesagt, okay, und jetzt müssen wir halt 103% erreichen. Das ist halt eben was, wo eigentlich auch Führungskräfte sagen, denen ist von vornherein klar, dass das, was gefordert wird, die mit den personellen Ressourcen das gar nicht umsetzen können. Aber sie wissen, dass sie es tun müssen.
Gibt es bestimmte notorische Punkte, die Ihnen immer wieder begegnen, die Arbeitgeber vielleicht auch relativ unkompliziert ändern könnten und die wirksam Erleichterung verschaffen würden?
Ja, also ganz klar wäre halt eben auch zu gucken, dass die Gestaltung oder die Aufgaben, die man eben vergibt, ein klares Bild davon zu haben, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen. Da stellen wir immer wieder fest, dass da halt einfach eine mangelnde Kommunikation stattfindet. Also dass Führungskräfte die Wahrnehmung haben, das wird eben mal schnell erledigt. Und aber für den Mitarbeiter ganz klar ist, okay, das dauert eigentlich länger. Das heißt, das wäre eigentlich einfach zu regeln, darüber zu sprechen, wie viel Zeit bestimmte Aufgaben in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite eben aber auch die Führungskraft ein ganz klares Feedback darüber gibt, also wie die Leistung, die erbracht worden ist, ob die gut ist, ob die noch auszubauen ist, so dass man da ganz klar in eine Auseinandersetzung tritt. Ja. Und das andere ist natürlich aber auch, dass Mitarbeitern einfach mehr Handlungsspielraum dabei gegeben wird, zu sagen, in welcher Zeit erledige ich eine Aufgabe, wann erledige ich sie? Und nicht nur, dass nach bestimmten Vorgaben oder in engen Zeithorizonten Aufgaben umgesetzt werden müssen.
Was die Menge der Arbeit betrifft, ist es vor allem bei Männern offenbar so, dass sehr viele Vollzeitarbeiter gern etwas weniger arbeiten würden und viele Teilzeitarbeiter gern etwas mehr. Da denkt man, das passt ja gut zusammen. Warum kann man das nicht zusammenbringen?
Ja, das hat natürlich aber auch damit zu tun, dass also einerseits Teilzeit und Vollzeit unterschiedlich auf Branchen verteilt ist. Das wäre natürlich so, als müsste man eine ganz andere Tätigkeit machen, um vielleicht Teilzeit auszuüben. Das ist natürlich schwierig. Wir haben viele Frauen, die in Teilzeit beschäftigt sind. Also man sieht halt auch eben, dass es unterschiedliche Gruppen betrifft, wo man nicht ganz einfach die Stunden hin und her schieben kann. Und das macht halt eben die Schwierigkeit aus, dass wir, wenn wir beispielsweise also viele Vollzeit arbeitende Männer haben wir zum Beispiel im Produktionsbereich, aber auch im Baugewerbe. Und wenn wir jetzt hingehen würden und würden an der Stelle sagen, okay, ihr möchtet lieber weniger arbeiten, ist die Frage, wer würde das sozusagen an der Stelle ersetzen? Das macht eben halt auch da die Schwierigkeit auf, einfach Stunden hin und her zu schieben.
Es gibt auch bei diesen Befragungen ein gutes Drittel der Arbeitnehmer, die sagen, um das auch festzuhalten, viel Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitszeit haben sie und das sind auch deutlich die zufriedeneren.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was Sie gerade auch angesprochen haben, dass man den Leuten da ein bisschen mehr Eigenverantwortung oder Flexibilität zutraut. Wie ist da die Entwicklung?
Ja, wir sehen schon, dass es auf der einen Seite mehr Handlungsspielraum gibt, wobei wir auch immer ganz klar sagen, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also deswegen sage ich nochmal ganz klar, dabei geht es halt darum, bei diesem Handlungsspielraum zu sagen, ich überlasse meinem Mitarbeiter zu gucken, wie viel Zeit er braucht, um eine Aufgabe zu erledigen und wann er das machen möchte. Man sollte das dazu abgrenzen, sozusagen jegliche Verantwortung auf den Mitarbeiter abzugeben. Weil das ist natürlich auch ein Phänomen, was wir sehen, was immer mehr passiert. Dadurch, dass es halt eher indirekte Steuerungsformen in Unternehmen bei Führungskräften gibt, dass eigentlich zu den operativen Aufgaben, die Mitarbeiter erledigen, sie eigentlich sich noch selber führen müssen. Und deswegen da nochmal ganz klar auf diese Grenze aufmerksam gemacht, dass es wirklich darum geht, mehr zeitliche Handlungsspielräume zu geben, aber auf der anderen Seite natürlich aber die Führungskraft eigentlich für bestimmte Aspekte auch die Verantwortung behält.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, den Dr. Steinrock, der interessanterweise jetzt von seiner Arbeit, glaube ich, gar nicht überfordert ist, aber er hat mit Leuten zu tun, die überfordert sind. Guten Abend.
Guten Abend, ich danke Ihnen, in Ihrer Sendung mit etwas teilnehmen zu dürfen.
Schießen Sie los.
Ich nehme sehr gerne diese Reportage wahr und hätte dazu einfach zu sagen, dass ich merke, dass zunehmend Veränderungen im Gemüt und in der körperlichen Verfassung zuzustellen sind. Ich merke, dass von halbem Jahr zu halbem Jahr Menschen einfach mit mehr Problemstellungen, Stress, Rückenschmerzen und so weiter in meine Praxis kommen.
Sie sind Allgemeinarzt?
Ich bin Arzt für Naturheilverfahren und Homöopathie. Mhm. Und merke, dass es zunehmend wird, in dem Maß, wie die Digitalisierung, Smartphone, Tablets in Gebrauch genommen werden.
Da wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das ein kausaler Zusammenhang ist. Aber Sie beobachten jedenfalls, dass die Leute gestresster sind, um es ganz allgemein.
Ich bemerke, dass die Menschen viel hektischer geworden sind und es geht durch alle Altersgruppen hindurch, es geht durch alle Berufsgruppen hindurch. Die Problemstellungen sind nicht von irgendwelchen anderen Dingen abhängig, sondern sie gehen durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Berufsgruppen hindurch.
Danke Ihnen für die Beobachtung. Frau Hünefeld, was fällt Ihnen dazu ein? Würden Sie sagen, ja, das belegen unsere Zahlen tendenziell eigentlich auch?
Also zu Teilen sehen wir schon, dass es halt in gewissen Bereichen halt eben auch Belastungen, Beschwerden zugenommen haben. Sie hatten am Anfang die Bauerwerbstätigenbefragung angesprochen. Und da muss man sagen, dass wir eigentlich über die letzten Erhebungszeitpunkte sehen, dass die Beschwerden auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Aber da muss man halt eben auch sagen, dass wir mittlerweile, glaube ich, auch in so einer Phase einfach sind, wo Beschwerden und Intensität sich einfach auf einem hohen Niveau eingependelt haben. Und das ist natürlich eben auch bedenklich. Und da ist halt auch immer die Frage, geht es überhaupt noch weiter nach oben? Oder sind wir tatsächlich auf so einem Plateau, das wir erreicht haben? Ich wollte aber noch ganz kurz sagen, Herr Steinrock hat damit für mich schon auch nochmal auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, also wo er gerade die technischen Geräte angesprochen hat, dass man natürlich feststellen kann, dass durch Smartphones, Tablets die ständige Erreichbarkeit schon zugenommen hat. Mhm. Und das ist natürlich eben auch ein Faktor, der da reinführt, dass Erholungsphasen eigentlich nicht mehr dadurch so gegeben sind, weil man schaltet ja nie so richtig von der Arbeit ab, wenn man halt nach der Arbeitszeit noch E-Mails liest, für die Arbeit erreichbar ist. Das heißt, da fehlen auch ganz klar Erholungsphasen und da würde ich auch sagen, dass das halt eher ein Stück weit auch branchenunabhängig ist, sondern dass es natürlich auch, also allein wenn man sich auf der Straße bewegt, ein Phänomen ist, wo man ganz klar sieht, das Smartphone ist immer dabei. Das ist auch ganz häufig aktiv, dass man sich das anguckt und dass man sich natürlich auch ganz selten dann auch von diesen technischen Geräten distanziert.
Und die Grenzen dann verschwimmen.
Genau.
Gut. Dr. Steinrock, vielen Dank für Ihren Anruf. Mir fällt aber beim Stichwort, also wenn Sie jetzt gerade von den digitalen Gerätschaften sprechen, man hört ja gerade aus der Tech-Branche dann auch von vielen jungen Bewerbern, vielleicht auch in anderen Branchen, die sehr hohe Ansprüche an einen Job stellen und auch erfüllt bekommen heutzutage. Flexible Arbeitszeiten und Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben, solche Sachen. Wie relevant ist diese Gegenentwicklung?
Ich glaube, dass die Gegenentwicklung auch wichtig ist. Also da sprechen Sie auch einen wichtigen Aspekt an, was natürlich die Passung sozusagen zwischen den Bedürfnissen von Mitarbeitern angeht und das, was Unternehmen auch bieten. Dabei spielt es natürlich aber immer auch eine Rolle, dass man selber für sich Grenzen setzen kann. Also ich würde, Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Familie ist ein ganz wichtiger Aspekt, der unterstützungswert ist, auch durch Homeoffice, Telearbeit. Man muss aber selber halt für sich dann auch Grenzen setzen können, zu gucken, dass dann solche Arbeitstage, die man zu Hause arbeitet, nicht in 12-Stunden-Tage sich auswirken. Hm. Von daher ist es ein Trend, wo man ganz klar sagen kann, Flexibilisierung, da wo es halt eben auch passend ist für die Mitarbeiter und wo sie darüber entscheiden können, möchte ich das gerne, brauche ich das, passt das in mein Leben herein, das sind durchaus sehr positive Aspekte.
Wir haben den Herrn Dorn am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was möchten Sie beitragen?
Ja, ich wollte noch einen Aspekt einbringen, der mir bisher zu kurz gekommen ist, und zwar die Wissenskomplexität, die ja insbesondere in angestellten Bereichen inzwischen gefordert wird. Ich beispielsweise arbeite in einem kommunalen Jobcenter, wende das Sozialgesetzbuch an und Sie können es sich nicht vorstellen, wie komplex diese Regelungen sind. Ja, und der Aspekt ist eben der, die Unterstützungssysteme im Wissensmanagement, die kommen ja dieser Komplexität eigentlich nicht nach. Und dann ist man ja oft in der Unsicherheit, ja, in der Beratung, und das fördert letzten Endes oder führt letzten Endes dann auch zu Stress.
Frau Hünefeld.
Ja, Herr Dorn, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Also wo wir auch immer wieder in unseren Studien sehen, dass bestimmte kognitive Anforderungen zum Beispiel, also sich immer mit neuen Aufgaben auseinandersetzen zu müssen, Aufgaben hohe Komplexität haben, die wo man sich immer wieder reinfinden muss, auf jeden Fall einen Stressfaktor darstellen. Und auch da können wir halt eben sehen, dass das halt eben auch zur Erschöpfung und zu Stress führt. Also definitiv gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Danke Ihnen für Ihren Anruf, Herr Dorn. Okay. Ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, Frau Hünefeld, ist Unsicherheit. Also in Zeiten befristeter Verträge und auch der Gig-Economy müssen ja viele Menschen mit der Angst leben, dass sie ihren Job schnell los sein könnten. Und das kann ja nun wirklich belastend sein und einschüchternd wirken. Fällt es auch unter Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin?
Das fällt auf jeden Fall darunter. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen, mit dem Thema, bei uns fällt das unter dem Begriff Arbeitsplatzunsicherheit, wo wir ganz klar auch da sehen, Personen, die permanent unter diesen Unsicherheiten arbeiten müssen und nicht wissen, wie es weitergeht, dass das für die ein großer Stressfaktor ist, der auch gesundheitlich beeinträchtigend wirken kann. Und da sind natürlich auch verschiedene Faktoren in der Diskussion. Also Sie haben eben schon Befristung angesprochen. Da ist natürlich auch die Frage, ist Befristung immer notwendig? Braucht man das überhaupt? Oder ist es halt auch in Zeiten, die wir jetzt zum Beispiel, wo wir wieder einen Konjunkturaufschwung haben, überhaupt notwendig? Oder ist das so eine Kultur, die sich eigentlich etabliert hat? Wir stellen erstmal befristet ein und lagern Unsicherheiten einfach auf die Erwerbstätigen aus.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, wir hatten es jetzt von Arbeitsintensivierung und Verdichtung. Wie passt das denn mit den Prognosen zusammen, dass uns umgekehrt im Zuge der Digitalisierung die Arbeit bald ausgehen könnte und dass es für Menschen immer weniger zu tun gibt? Wird es dann entspannter?
Also ich würde erstmal sagen, uns wird mit Sicherheit die Arbeit nicht ausgehen. Also auch vor der Perspektive, dass wir oder dass viele von uns natürlich auch erwerbstätig bleiben wollen. Digitalisierung wird weiterhin zu einer Veränderung einfach führen von Tätigkeiten. Es wird bestimmte Tätigkeiten geben, teilweise im manuellen Bereich, die ersetzt werden. Aber dadurch wird es eher auch wieder mehr Tätigkeiten geben, die zum Beispiel in den Bereich gehen, dass man bestimmte Prozesse dann auch wieder überwachen muss. Also ausgehen wird sie sich nicht, aber sie wird sich natürlich weiterhin verändern.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. Und danke den Anrufern. Das war SWR 2 Tandem mit Lena Hünefeld. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Schönen Abend.